Ihr Lieben, man hat ein bisschen den Eindruck, gestorben wird immer und es hört einfach nicht auf. Wie oft haben wir eigentlich in den letzten 2 Jahren schon gesagt, so jetzt begraben wir mal dieses dusselige Virus und jetzt wird's schon. Wir haben europaweit Situationen erlebt, in denen zum Beispiel auf der britischen Insel ein Freedom Day gefeiert wurde, weil man jetzt sagte, kommt, ist egal, Herdenimmunität, jetzt der Sommer wird es dann schon bringen und wird es dann schon richten. Und immer wieder kommt es dann nochmal eine Ecke schärfer. Und wenn man sich die Inzidenzzahlen anguckt, sind sie höher, so hoch, wie sie eigentlich noch nie waren. Tatsächlich schlägt jetzt auch gerade die Omikron-Variante nochmal um sich. Und ich muss allerdings auch gestehen, wer hat denn eigentlich geglaubt, dass so ein Virus sich den Pass eines Ausreisenden zeigen lässt, drauf guckt und sagt, oh, deutsche Staatsbürgerschaft, da darf ich nicht mit. Also die dürfen alle ausreisen und ausfliegen, aber das Virus, da hält es sich dann zurück. Wer hat das geglaubt? Also wenn irgendwo jetzt eine Virusvariante auftaucht, dann wird sich das verbreiten. Da brauchen wir überhaupt keine Illusionen zu machen. Und wir haben auch den Eindruck, dass in unserem gesellschaftlichen Leben wir immer wieder neu ein Stückchen sterben und gleichzeitig uns immer wieder neu ein Stückchen Leben zurückerobern müssen. Das ist derzeit unser Kampf und ich befürchte, das wird uns auch noch eine Zeit lang begleiten. Kann ich dir irgendwie helfen mit der Maske? Das ist sie zu... Vom Ohr her? Nein, aber ich habe zum Beispiel in einem der letzten DIYs, in der Vorbereitung darauf, habe ich dann tatsächlich wahrgenommen, dass 1967 hat die Weltgesundheitsorganisation eine weltweite Impfkampagne gegen Pocken auf den Weg gebracht. 13 Jahre später, im Jahre 1980, wurde dann die Welt für pockenfrei erklärt. 13 Jahre. Und dieser Fluch der Pocken war jetzt schon irgendwie 1000 Jahre, hat man die letzten genetischen Fußabdrücke dieses Virus und dieses Erregers dann tatsächlich gefunden. Das ist nämlich die Frage, ja, dann lasst uns gefälligst einrichten. Das wird so lange dauern. Das ist nicht wie irgendwo, dass mal tatsächlich irgend so ein Virus aufpoppt und dann braucht man nur so ein Land zuzumachen und dann war es das. Ich glaube, dass uns das noch sehr lange beschäftigen wird. Wir werden uns sehr lange damit beschäftigen müssen, dass wir Dinge verabschieden müssen, dass Dinge sterben werden, dass Dinge zurückgefahren werden, dass wir uns Schritt für Schritt wieder neu ins Leben zurückkämpfen werden müssen. Und zwar Tag für Tag. Das wird unsere Herausforderung sein. Und damit müssen wir zurechtkommen. Und das betrifft alle Lebensbereiche, die wir so kennen. Egal, ob das unser privates Leben ist, unser berufliches Leben ist, unser kirchliches, gemeindliches Leben ist, all das werden diese Spielflächen sein, in denen wir um jeden Quadratmeter werden kämpfen müssen. Also ich befürchte, dass das tatsächlich unsere Herausforderung ist. Und wir werden schauen, ob wir als Gemeinden, ob wir als Gesellschaften, ob wir als Familien uns ja, dem stellen können und wie wir aus der Nummer rauskommen. Und dazu brauchen wir tatsächlich ein paar Hoffnungsgeschichten, ein paar gute biblische Geschichten, die uns auf diesem Weg begleiten werden. Eine davon hören wir jetzt aus dem Markus-Evangelium.
Ich musste ganz kurz einmal etwas nachfragen, denn das war ganz spontan. Ich lese aus der Lutherbibel. Da kam einer von den Vorstehern der Synagoge mit Namen Jairus. Und als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und bat ihn sehr und sprach, meine Tochter liegt in den letzten Zügen, komm doch und leg deine Hände auf sie, damit sie gesund werde und lebe. Als er noch so redete, kamen einige aus dem Hause des Vorstehers der Synagoge und sprachen, deine Tochter ist gestorben, was bemühst du weiter den Herrn? Jesus aber hörte mit an, was gesagt wurde. Und sprach zu dem Vorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ niemanden mit sich gehen als Petrus und Jakobus und Johannes, dem Bruder des Jakobus. Und sie kamen in das Haus des Vorstehers und er sah das Getümmel und wie sehr sie weinten und heulten. Und er ging hinein und sprach zu ihnen, was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn. Er aber trieb sie alle hinaus und nahm mit sich den Vater des Kindes und die Mutter und die bei ihm waren und ging hinein, wo das Kind lag. Und er griff das Kind bei der Hand und sprach zu ihm, Talita cum, das heißt übersetzt Mädchen. Mädchen, ich sage dir, Moment, Mensch. Er griff das Kind bei der Hand und sprach zu ihm, Talita cum, das heißt übersetzt Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher, es war aber 12 Jahre alt und sie entsetzten sich sogleich über die Maßen.
In einigen Übersetzungen ist der Mann auch als Jairus bekannt. Und das ist die Geschichte von der Tochter des Jairus. Und in dieser Geschichte geht es tatsächlich darum, dass jemand einen anderen ins Leben zurückglaubt. Eigentlich gegen alle Widerstände, die wir gemeinhin so kennen und gegen die wir uns auch so durchzusetzen haben. Diese Geschichte ist eine Geschichte gegen Verzweiflung, gegen Enttäuschung und gegen Resignation. Und es sind die drei berühmten Widerstände, die wir alle in Situationen, in denen wir uns durchsetzen müssen, kämpfen müssen, in denen wir uns auf den Weg machen, die wir alle kennen. Das erste ist die Faktenlage. Das Wichtigste, womit wir grundsätzlich immer zu tun haben, ist die Faktenlage. Egal, ob wie jetzt am Freitag wieder auf Synoden schon mal klar ist, im Jahre 2030 werden wir im Innenstadtbereich Witten-Mitte nur noch 2 Hauptamtliche für die Pfarrstellen haben. 2030. So, das ist eine Faktenlage. Und das heißt, jetzt könnten wir doch jetzt schon mal so tun, als hätten wir nur 2 und alles weglassen, damit wir uns rechtzeitig darauf vorbereiten können, wenn wir nur noch 2 haben. Man kann aber auch sagen, schauen wir mal, vielleicht sind es auch tatsächlich noch 3 oder 4, je nachdem, was in den 10 Jahren noch an Gemeindewachstum auch passieren könnte. Wenn man die derzeitige Faktenlage weiterschreibt, dann mag das entsprechend so sein und das nennt man dann eine self-fulfilling prophecy, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Die Faktenlage. Natürlich ist eine Faktenlage wichtig, um vernünftig und auch mit einer entsprechenden rationalen standesmäßig orientierten Blickweise auf das zu gucken, was ist, was wird, um daraufhin planen zu können. Aber bei dem Vorsteher, bei dem Jairus, ist die Faktenlage eigentlich relativ klar und sie wird ihm jetzt auch von seinen Freunden und seinen Kollegen aus der Synagoge nochmal unter die Nase gerieben. Die ist tot, vergiss es. Die Faktenlage ist, sie liegt da, sie atmet anscheinend nicht mehr richtig, also scheinbar, so soll das wohl so sein. Und dementsprechend müssen wir davon ausgehen, dass sie tot ist, komm, dann lass uns mal die Schaufeln holen. Die Faktenlage sagt dies und dies und jenes und dementsprechend lass uns entsprechend so und so handeln, lass jetzt Jesus in Ruhe, da wissen wir sowieso noch nicht genau, was wir von dem Mann halten müssen. Die Faktenlage sagt, tot ist tot und damit hat es sich. Und das gilt für Kirchen, das gilt für Gemeinden, das gilt für Gesellschaften. Lasst das einfach, wir resignieren, wir geben auf, wir machen Schluss. Das ist der erste Widerstand, gegen den man sich immer zu behaupten hat, gegen den Anschein anzuglauben. Nicht aufgrund von Einbildung oder aufgrund von Verschwörungstheorien oder aufgrund von irgendwelchen sich selbst zurechtgeschraubten Hintergründen, die man sich sucht, sondern dieser Mann glaubt Gott mehr als den Fakten. Nicht bekloppt. Also nicht, dass er sagt nach dem Motto, muss mich nicht mehr impfen lassen, Gott wird das schon machen. Also nicht bekloppt. Gott hat uns die Möglichkeit gestellt, mit der Medizin einen Impfstoff herzustellen. Halleluja, lass uns dankbar dafür sein. Nicht bekloppt und nicht in irgendeiner Weise selbstgefährdend und selbstmörderisch. Aber vernünftig und verantwortlich, dass Gott immer noch mal eine Möglichkeit mehr hat, als wir glauben. Gott glauben gegen die Faktenlage heißt, dass Gott stärker ist als die Faktenlage und die Fakten ändern kann. Das ja. Wir gehen immer davon aus, dass diese Fakten unveränderbar sind. In 10 Jahren 2 Pfarrstellen. Warum soll das unveränderbar sein? Warum muss das automatisch auf uns zukommen? Die alttestamentlichen Propheten haben immer gesagt, wenn das so und so ist, dann wird das so und so kommen. Aber wenn das nicht so und so ist und wird, dann kommt das auch nicht so. An Gott glauben heißt, die Faktenlage nicht als ehernes, unveränderliches Gesetz hinzunehmen, sondern zu gucken, ob man da nicht die Fakten ändern kann. Der zweite Widerstand ist die Ungeduld. Das ist mein Thema. Also man muss ja in dieser Geschichte noch wissen, das haben wir jetzt elegant ausgespart, wer sich ein bisschen in den biblischen Geschichten auskennt, gerade in diesem Markus-Evangelium, da passiert ja noch was dazwischen. Also da macht ja tatsächlich Jesus sich auf den Weg zu diesem Haus, um sich um diese Tochter zu kümmern, und dann passiert ja da auf diesem Weg dahin, kommt er in so einen Stau und das geht irgendwie alles nicht mehr weiter, und dann berührt ihn noch so eine Frau am Gewand und wird dann auch nochmal wieder geheilt. Also Jesus wird aufgehalten und die ganze Geschichte verzögert sich. Damit kann ich schlecht umgehen. Ich werde nervös, wenn eigentlich mein Dachdecker mir zugesagt hat, dass er mir einen Termin für das Reinigen der Regenrinnen macht und das jetzt auch nicht zeitnah passiert. Ich werde nervös, wenn ich mit jemandem was abgesprochen habe und nach einer Woche meldet sich noch nicht mal irgendjemand. Und was soll denn das? Wieso? Hallo, wir haben doch hier einen Termin und wir haben doch hier eine Absprache, da muss doch was passieren. Ich werde nervös in diesem Moment. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, wenn das nicht in dem Zeitrahmen passiert, den ich mir an dieser Stelle vorstelle. Wenn ich Jesus gesagt habe, dann rechne ich mir aus, wie lange braucht er von Punkt A nach Punkt B, wo ich wohne, und wann wird er wohl aufschlagen. Das heißt, ich bereite mich vor, ich mache schon mal ein Käffchen und so weiter, damit die sich auch wohlfühlen, und dann kommt der nicht. Dann kommt der. Was ist das denn für eine Frechheit? Wir haben einen Termin. Dann werde ich ungeduldig. Dann werde ich angestrengt, dann werde ich unbarmherzig, dann werde ich unleidlich, und das wissen die Menschen, die mich kennen. Und dementsprechend ist das für mich die große Herausforderung mit dieser Jairus. Da ist Jesus auf dem Weg aufgehalten worden und beschäftigt mit etwas anderem, nämlich einen anderen Menschen auf dem Weg dahin zu heilen. Wer bin ich, dass ich eigentlich jetzt sage, ich Dirk first. Und wenn da irgendjemand auf dem Weg ist, der dich braucht, bitte in der Prioritätenliste unten reinschreiben, ich bin aber jetzt in der Planung als erstes dran. Wer bin ich, dass ich das Jesus oder Gott vorschreibe? Das Einzige, was mich mit dieser Ungeduld fertig werden lässt, auch gerade in Bezug auf Gott, ist, dass ich glaube, dass Gottes Gedächtnis so gut ist, dass er mich nicht vergisst. Und dass er das im Blick hat, dass er sich das zutrauen kann, dass er das einschätzen kann, dass er da noch was zwischenschieben darf, weil er meine Situation kennt. Dass das nicht sofort passieren muss. Ich glaube meinem Dachdecker, dass der seit 10 Jahren, der da oben hinkommt, dass der mein Dach und meine Dachrinnen kennt und sagt, ich habe das im Blick, da passiert nichts. Du hast diese Regenfallrohrgitter und da ist alles gut. Ich habe das im Blick, ich kenne deine Dachrinnen, es ist gut. Ich weiß, wann ich bei dir vorbeikomme. Das muss ich dem zugestehen. Das muss ich Gott also zugestehen, dass er einen eigenen Zeitplan hat, sich auf dem Weg zu mir möglicherweise noch um was anderes kümmert, jetzt ganz banal gesprochen, ihr versteht dieses Bild, um gleichzeitig aber auch sagen zu können, ich habe das tatsächlich dann auch im Blick und weiß, wann ich bei dir, weil ich die Situation einschätzen kann, wann du mich brauchst, und ich habe das, wie gesagt, im Griff. Der dritte Widerstand, der passiert dann da im Haus, dass nämlich die, um die es jetzt geht, ist zugestellt von Klageweibern. Ich weiß, dass das nicht gendergerecht ist. Es gibt auch Klagemänner, es gibt Jammerlappen, es gibt Männer, divers und wo auch immer. Es ist eine menschliche Eigenschaft, zu quengeln und zu jammern und zu nörgeln und großartig rumzuweinen und zu machen und zu tun. Ist ein menschliches Ding. In dieser Geschichte ist es die jüdische Tradition der Klageweiber, die schon mal gerufen werden, damit die kriegen da Geld für. Die werden dafür bezahlt, dass die ordentlich jammern. Ist ein Berufszweig, der meines Erachtens eigentlich völlig außer Acht gelassen worden ist in letzter Zeit, Frauen dafür zu bezahlen, dass sie jammern. Nur auf diesem Hintergrund dieser Geschichte. Gott, man muss ja so vorsichtig sein mit allem, was man sagt. Das ist tatsächlich, aber obwohl ich manchmal es auch kenne, aber das Klagen und Jammern und Quengeln, das verstellt Jesus oft genug die Möglichkeit zu handeln und dass da was passiert. Wir sind so froh und so schön eingerichtet in unserem Jammern und Quengeln und Klagen, dass wir wirklich so, als ob wir dafür Geld bekommen würden. Als ob wir dafür Geld bekommen würden, jammern und quengeln wir über die Situation und immer, wenn was Neues kommt. Und damit verstellen wir Gott in Jesus die Möglichkeit zu handeln und dahin zu kommen. Also, 3 Dinge, durch die Jesus sich durchkämpfen muss und durch die der Jairus sich durchglauben muss, um an diesem Jesus festzuhalten. Die Faktenlage, die eigene Ungeduld und das Jammern und das Klagen, das einen umgibt. Und er schafft das tatsächlich und Jesus gibt ihm ja diesen Satz mit auf dem Weg: Gehe hin, dein Glaube wird dir helfen. Und das ist tatsächlich eine der wichtigsten Erkenntnisse dieser Geschichte. Glaube ist der sogenannte Resonanzboden für das Handeln und Heilen Gottes. Glaube ist der Resonanzboden für das Handeln und Heilen Gottes. Nicht, dass Gott nicht die Möglichkeit hätte, auch an Ungläubigen und an unserem Kleinglauben und wie auch immer vorbeizuhandeln. Alles unbelassen. Aber Glaube ist das Einfallstor. Wir haben gesungen, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Das heißt, die Glaubenstür, das Glaubenstor weit aufmachen, ist die Voraussetzung dafür, dass Gott in Jesus zu mir kommt und Heilung schenkt. Der Glaube ist die Voraussetzung. Und das Dramatische ist, der Glaube ist nicht machbar. Der Glaube ist nicht das Fürwahrhalten von Fakten über den Glauben. Glaube ist nicht irgendeine Form von Technik zur Resilienzbekämpfung und Stärkung meines eigenen Geduldspotenzials. Glaube ist auch nicht das Zurückführen, Indianer, fühl keinen Schmerz, hör auf zu jammern. Das ist alles nicht Glaube. Glaube ist das öffnende Vertrauen auf den lebendigen Gott, der in Jesus gesagt hat, ich will in deinem Leben Wohnung nehmen und ich möchte mit dir zusammen alle Herausforderungen dieses Lebens überstehen und selbst die letzte Herausforderung des Sterbens und des Todes habe ich dir gezeigt, hat in der Gegenwart Gottes keinen dauerhaften Bestand. Und wenn wir etwas erleben wollen von diesem Gott, dann geht das nur über die offene Tür des Glaubens, die Gemeinschaft mit diesem Jesus. Und das gilt für wiederum alle Lebensbereiche, für mein persönliches Leben, für das Leben in meinen Familien und oder in meinen persönlichen Beziehungsbezügen, in der Gesellschaft, in unserer Gemeinde. Ohne Glaube geht's nicht. Ohne Glaube werden wir uns an der Faktenlage abarbeiten, werden wir an unserer Ungeduld zugrunde gehen und werden wir vor lauter Jammerei die Botschaft Gottes von dem Frieden, der in die Welt gekommen ist, nicht mehr hören und sie dementsprechend auch andere nicht mehr hören lassen können. Das ist das Drama dieser Welt, dass wir so laut sind und so ungeduldig und so faktenversessen, dass wir die Stimme des lebendigen Gottes auch in dieser Advents- und Weihnachtszeit nicht mehr hören. Und wenn wir sie nicht mehr hören, dann hat diese Stimme auch schwer, sich durchzusetzen, bei anderen Gehör zu finden. Weil wir sind ja eigentlich die, die eigentlich jeden Sonntag oder an verschiedenen Sonntagen da sind und sich dem Evangelium stellen. Und das Schlimme ist bei dieser Geschichte, in dieser Geschichte geht es auch noch am Ende um mich. Also wirklich um mich. Das ist jetzt kein berühmtes, homiletisches, inkludierendes Ich. Also ich biete euch mein Ich an, damit ihr euch jetzt alle damit identifiziert. Es geht wirklich um mich. Weil dieser Jairus ist ein Vorsteher des Tempels der ortsansässigen jüdischen Gemeinde. Und der muss sich durchglauben und der muss wieder neu glauben lernen. Es geht um mich. Es geht um die Menschen, die Verantwortung übernehmen für Gemeinde, für Menschen, für Orte, an denen sie auftreten. Und ich muss tatsächlich genauso nochmal neu lernen, mich von der Faktenlage nicht ins Boxhorn jagen zu lassen, gegen meine eigene Ungeduld anzuglauben und auch manchmal einfach aufzuhören zu jammern und zu quengeln. Wenn wir vor oder nach dem Gottesdienst, also ich mache jetzt viel mit dem Frank zusammen, der da an der Technik ist, und manchmal habe ich den Eindruck, Frank, ich weiß gar nicht, ob du mich manchmal noch aushalten kannst. Weil das ist ja viel Kontakt, was wir sagen, mit den DIYs und mit der Technik und vorne und hinten. Und dann sitze ich manchmal wieder da hinten und dann sehe ich, wie es in ihm arbeitet. Ach, schon wieder. Ja, lass ihn mal. Vielleicht braucht er das. Und das Schönste ist ja tatsächlich, du hast mal als Gabe bei einem DIY gesagt, was du besonders gut kannst, ist zuhören. Danke. Das ist sehr hilfreich, dass man das hat, dass man auch weiß, dass es bei dir gut aufgehoben ist. Ja, deshalb, wir müssen als Gemeinde auch, wie gesagt, nehmt auch die Hauptamtlichen, nehmt sie lieb mit ins Gebet und in euer Leben immer wieder neu. Wir sind alle zusammen aufgefordert, Glaubenstüren und Tore weit zu öffnen, damit Gott einziehen kann und Heilung und Achtsamkeit und Behutsamkeit schenkt. Übrigens, 6-mal kommt in dieser Geschichte Berühren vor. Und Gottesdienst und Glaube hat was mit Berühren zu tun. Ich muss mich von Gott berühren lassen. Tatsächlich sollten wir mit Blicken und Gesten und Worten einander auch berühren, auch wenn wir eine körperliche Distanz halten müssen, weil über Berührung wird das Leben reich. Das gilt im Glauben, das gilt in der Liebe und das gilt in der Hoffnung. Das würde ich gerne mit euch so an dieser Stelle teilen und würde euch das gerne als Gedanken einfach zu dieser Geschichte mit auf den Weg geben. Und ich lade ein, dass wir das zusammen in einem Kanon nochmal singen.